Money on Her Mind, der DK Finanzpodcast. Von Frauen für Frauen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK Finanzpodcast rund um Geld- und Karrierethemen. Am 8. März ist Weltfrauentag. Und dieses Datum wollen wir zum Anlass nehmen, mit Dr. Caroline Kahl, Vorständin in der Sparkasse Marburg-Biedenkopf, über das Thema Frauen und Karriere zu sprechen. Liebe Caroline, vielen herzlichen Dank, dass du heute trotz deines vollen Kalenders in unser Podcaststudio nach Frankfurt gekommen bist. Wir haben strahlenden Sonnenschein und einen super Blick nach draußen. Und wir reden über deinen beruflichen Weg zur Sparkassenvorständin, aber auch über das Thema junge Menschen und Geldanlagen, das dir sehr am Herzen liegt. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Gabriele. Ich freue mich auch, dass ich hier bei dir in Frankfurt sein kann und mit dir den Podcast mache.
Und liebe Caroline, uns beide verbindet ja was, nämlich die Tatsache, dass wir einen Doktortitel tragen. Du hast im Fach Jura promoviert, ich im Fach Volkswirtschaft. Bei mir war es damals eher ein Zufall, dass ich an der Universität geblieben bin und an das Studium dann noch die Promotion drangehängt habe. Wie war es bei dir? Hattest du denn schon früh das Ziel, dass du den Doktortitel kriegst, dass du die Doktorarbeit schreibst? Und überhaupt, wie bist du dazu gekommen, Jura zu studieren?
Ja, bei mir war das ähnlich, Gabriele. Der Wunsch zu promovieren, der kam erst später im Studium. Ich war sehr schnell fertig mit dem Studium und auch mit dem Referendariat und wollte gerne vor dem Berufseinstieg noch wissenschaftlich arbeiten. Ich bin sehr geschichtsinteressiert und habe mir dann ein rechtshistorisches Thema aus dem Strafrecht ausgesucht. Das war eine sehr spannende Zeit am Lehrstuhl, die möchte ich nicht missen und die Kontakte habe ich heute noch. Wie bin ich auf Jura gekommen? Also als es so aufs Abi zuging, habe ich überlegt, was passt zu mir, was interessiert mich? Und da bin ich sehr schnell bei Jura gelandet. Ich fand und ich finde es immer noch total spannend, dass sich Jura mit echten Lebensfragen beschäftigt. Denn jeder Lebensbereich ist ja rechtlich geregelt. Wie funktioniert der Staat? Wie funktioniert Europa, unsere Weltordnung, Strafrecht und das ganze vielfältige Zivilrecht? Das sind ja alles unsere gesellschaftlichen Regeln, hinter der auch unsere Werteordnung steht. Und dieses ganze Rechtssystem, systemisch denken, das macht für mich den Reiz aus. Ich bin ein analytischer Mensch und von daher hat das Studium gut zu mir gepasst, indem ich komplexe Sachverhalte analysieren kann, logisch argumentiere und Probleme aus verschiedenen Perspektiven beleuchte.
Mein Mann ist ja auch Jurist und ich bin ja Volkswirtin und wir lachen zu Hause dann immer, weil wir so von der Denke her so unterschiedlich an Themen rangehen. Und wenn du sagst, dass du analytisch bist und deshalb Jura studiert hast, dann muss ich innerlich schon ein bisschen grinsen, weil wir sagen ja zu Hause immer, Judex non calculat. Also der Richter kann ja eigentlich nicht mit Zahlen umgehen. Aber das ist bei dir schon ein bisschen anders, habe ich den Eindruck. Da bist du also analytisch denkend und trotzdem hast du im Fach Jura Spaß gefunden.
Ja.
Jetzt bist du ja seit Oktober 2025 Vorständin in der Sparkasse Marburg-Biedenkopf, also nicht allzu lange. Und es ist eine der größeren Sparkassen in Deutschland. War das denn dann irgendwann der Plan, dass du gedacht hast, beispielsweise beim Knackssparen bei der Sparkasse oder so, ich will mal Sparkassenvorständin werden?
Nein, das Ziel, Vorständin einer Sparkasse zu werden, das war Anfang meiner beruflichen Laufbahn noch nicht da. Das hat sich entwickelt. Und ich glaube auch, dass es so eine Karriereplanung gar nicht gibt, sondern nur das konsequente Nutzen von Chancen, die sich auf dem Weg bieten. Und das habe ich immer gemacht. Ich hatte zu Beginn meines Berufslebens noch nicht diese Zielklarheit, wo die Reise und Karriere mal hingeht. Aber ich hatte immer die Wegklarheit. Also ich war immer der Überzeugung, dass das, was ich gerade mache, richtig für meine Weiterentwicklung ist. Beruflich und auch persönlich. Nach dem Studium wollte ich als Juristin in der Wirtschaft arbeiten. Und da war meine erste Station in der gemischten Finanzholdinggruppe die Tätigkeit im Konzernvorstandsstab. Da habe ich viel über Finanzwirtschaft gelernt. Wie funktioniert ein Konzern? Wie funktionieren verschiedene Geschäftsfelder, Versicherungen, Banken? Und in dieser Zeit kam mein Interesse für Führung und für Bank. Und da habe ich begonnen, mich in beiden Bereichen fortzubilden, fortzuentwickeln. Ich habe dann, weil ich in diese Richtung weitergehen wollte, meine zweite Station, das war dann die Kreissparkasse Waiblingen, da bin ich in die Sparkassenfamilie gekommen.
Das ist meine Heimat, das ist ja witzig, ja.
Und bei der Kreissparkasse in Waiblingen, da konnte ich diesen Entwicklungspfad nehmen in Richtung Führung und auch Vertiefung Bankwissen. Und ich habe dann verschiedene Führungsaufgaben übernommen, war auch offen für Projekte. Und mein Antrieb, mein Ziel war immer, Verantwortung für meinen Bereich zu übernehmen und diesen weiterzuentwickeln und dabei einen Mehrwert für die ganze Sparkasse zu generieren.
Und wenn ich das jetzt so höre mit Vorstandsstab, das habe ich schon öfters gehört, wenn man so im Vorstandsstab arbeitet, das ist eine ziemlich taffe Arbeit, das weiß ich von einigen Freunden, da muss man oft auch schnell reagieren, schnell Dinge liefern, aber zugleich ist es ein Reinschnuppern können schon mal in die höchste Führungsebene und mitbekommen, was sie alles an Themen haben, ja. Also das war sicher eine richtig gute Gelegenheit für dich, auch mal zu merken, ah, guck mal, das ist was mich interessieren würde, was ich mir aber auch vorstellen könnte, dass ich es schaffen kann, oder?
Ja, definitiv so. Das war eine spannende Zeit, zu sehen, wie diese Gremien funktionieren, wie ein Vorstand arbeitet, wie ein Vorstand zu Entscheidungen kommt und welche unmittelbare Wirksamkeit das entwickelt, was ein Vorstand tut. Und ich hatte dann in Waiblingen die Gelegenheit, die Vorstandsqualifikation zu beginnen.
Okay.
Und dann die konkrete Position, Vorständin zu werden, diese Perspektive hat sich dann in Marburg-Biedenkopf eröffnet und diese Chance habe ich dann auch ergriffen. Das war für uns ein großer Schritt, weil ich bin nicht allein, ich bin verheiratet, habe zwei Söhne und einen Hund und von daher war das schon ein großer Schritt, der mit Umzug verbunden ist für die gesamte Familie, aber wir sind sehr glücklich, dass wir das gemacht haben und vor allem ich liebe diese Position, das war mein Ziel und es erfüllt mich beruflich und persönlich.
Aber was ist das für ein großes Ding, wenn die ganze Familie mitkommt, gerade Kinder, und dass die Familie das dann wagt? Und es ist wirklich das, also wenn ich das jetzt an deinem Beispiel sehe, was für unterschiedliche Karrierewege es gibt. Und manchmal, bei manchen Menschen verläuft es ja ganz geradlinig, das wissen wir beide auch. Es gibt Frauen in Sparkassenvorständen, die haben ihre Bankausbildung gemacht und haben dann schön vorwärts gearbeitet, sich auch auf diese Vorstandsposition dann vorbereitet. Und bei dir, wenn ich das richtig höre, das war eher so, du warst ein Waiblingen und man hat dir dann angeboten, dass du diesen Weg Vorstandsqualifikation machen darfst, also wirklich so mit Umwegen und Zufällen, aber am Ende, du hast einfach, wenn man dich gefragt hat oder wenn sich eine Chance geboten hat, dann hast du ja gesagt. Und das nicht wegducken. Und das ist was mich so beeindruckt jetzt an dir, dass du eben nicht, kann ich das, sagst oder auch gesagt hast, könnte man aber vielleicht jetzt noch nicht und dann sind meine Kinder noch klein und dann kann ich doch und mein Mann kann ich das. Nein, ihr habt das einfach getan. So, aber trotzdem, also mein eigenes Leben, wenn ich das anschaue, immer wieder, wenn du solche neuen Dinge machst, wenn du umziehst, so Zweifel oder zumindest mal am Anfang dieses Anstrengen, die sich reinarbeiten in alles, das waren schon auch harte Zeiten, oder?
Ja, schon in der ersten Zeit, egal in welcher Station, da musste ich immer ganz viel lernen. Bankfachliche Themen insbesondere, da ich ja keine Banklehre gemacht habe. Aber aufgrund meines Studiums, meiner Ausbildung, kann ich mir gut strukturiert neue Themen erarbeiten. Und so hat das dann auch immer ganz gut geklappt. Und das war eine Mischung aus Bücher lesen, Selbststudium, Seminare machen, aber auch hospitieren und ganz viel zuhören bei Kolleginnen und Kollegen, die das schon lange gemacht haben und können, viel fragen. Und einfach machen. Und Lernen ist ja auch ein Prozess, der nie aufhört. Und das finde ich sehr spannend. Und so empfinde ich das Lernen und auch die Verantwortung nicht als Last. Klar, anstrengend ist das schon, vor allem als die Jungs noch kleiner waren. Und dann hat man auch ab und zu den Gedanken, wie werde ich all diesen Anforderungen gerecht und kann dabei ganz bei mir bleiben. Aber mir war immer wichtig und ich habe das bewusst gemacht, aus meiner Komfortzone rauszugehen, denn nur so war die Entwicklung überhaupt für mich möglich. Und ich habe auch so ein Grundvertrauen, dass immer alles gut wird, wenn ich alles gebe und von der Entscheidung überzeugt bin.
Wow.
Und ich bin ja auch nicht alleine. Ich habe ganz viel Unterstützer. Mein Mann, ich habe gute Freunde und nicht zuletzt ein starkes Sparkassenfrauennetzwerk, liebe Gabriele. Da bist du ja auch ein Teil davon.
Oh ja, und gerade die Erfahrungen aus diesem Netzwerk, auch aus anderen Netzwerken natürlich, finde ich so wichtig, dieses zu wissen, das sind andere Menschen in ähnlicher Situation, die wir dann auch fragen können. Und manchmal, ich glaube, das ist auch bei einem analytisch denkenden Menschen wie bei dir, die du weißt, du kannst alles lernen, du kannst das alles machen, also das macht dir jetzt so keine großen Sorgen. Und trotzdem ist man manchmal in Situationen, egal in welcher Position, wo man denkt, bin ich hier jetzt falsch oder sind die anderen falsch? Ich verstehe das jetzt ganz anders, ich würde das ganz anders machen. In der Gruppe selbst ist es ja schwierig zu sagen, Leute, ihr denkt ja alle falsch, ich denke richtig, aber dann Gleichgesinnte oder Ähnlichgesinnte zu haben und darüber reden zu können und festzustellen, es geht an und gleich, das sind einfach typische Situationen, das schätzen wir so an diesen Netzwerken. Also dieser Netzwerkgedanke, da sind wir froh, dass wir das haben.
Wie du es beschreibst, das ist unendlich wertvoll.
Ja. Und allein schon, um Informationen zu bekommen, das erlebe ich auch. Es ist viel einfacher, in einem Netzwerk eine Frage reinzustellen. Irgendjemand weiß es immer.
Ja.
Und jetzt aber nochmal die Frage, du hast ja schon gesagt, Anfangszeiten sind immer schwierig, raus aus der Komfortzone. Was war die Motivation für dich, immer wieder rauszugehen aus der Komfortzone?
Weil ich immer die Perspektive gesehen habe, dass ich mehr gestalten und mehr Verantwortung übernehmen kann. Und ich habe dadurch Wirksamkeit erfahren, dass ich Dinge verändern kann und dass ich auch Menschen positiv bewegen kann. Und das motiviert mich.
Dieser Gestaltungswille, den ich auch so gerne mag. Ich überschreibe das immer mit dem, wir wollen die Welt besser machen. Natürlich so, wie wir denken, dass sie besser ist, aber trotzdem, und das ist echt schön, das ist so eine richtige Mission. Ja. Und richtige Mission, dann kommen wir jetzt auch zu dem anderen Thema, also Frauen und Karriere, haben wir jetzt einiges drüber geredet. Und das andere Thema, was dich ja stark bewegt, was dich und deine Sparkasse stark bewegt, ist das Thema Jugend und Geld, Kinder und Geld. Ihr habt ein neues Jugendmarktkonzept. Und gerade da wissen wir auch, da ist es auch gut, die Welt besser zu machen. Denn erstens mal, Kinder, Jugendliche wissen nicht wirklich viel über Geld. Und zweitens, ganz viele haben wahrscheinlich auch zu wenig Geld. Und dann das voranzutreiben. Was macht ihr denn da so in Sachen Jugend und Geldanlagen?
Die Nachwuchskunden, das ist für uns eine ganz wichtige Zielgruppe. Das sind unsere Kunden von morgen. Und wir haben uns die Lebensphasen der Kinder und jungen Menschen angeschaut und Anspracheanlässe definiert und überlegt, was es in jeder Phase braucht, um als Sparkasse für diese Kinder und Jugendlichen, jungen Menschen relevant zu sein. Das ist zum Beispiel im Kindergarten, Grundschulalter ein Buch übers Sparen. Das haben unsere Azubis geschrieben. Die haben ein Azubi-Projekt gemacht und dieses Buch geschrieben.
Kann man das Buch denn auch kaufen? Gibt's das oder gibt's das nur bei euch in der Sparkasse?
Das gibt's bei uns in der Sparkasse.
Exklusiv. Oh, das heißt jetzt alle unsere Hörerinnen und Hörer müssen nach Marburg fahren und mal schauen, ob sie das Buch da kriegen. Okay.
Ja, und das schafft Identifikation, wenn wir solche Projekte verbinden und dann mit ganz viel Herz auf diese Kinder und Jugendlichen zugehen. Es reicht aber nicht aus, dieses trockene Finanzwissen zu vermitteln. Das zieht dann nicht mehr allein. Also brauchst auch dieses Neudeutsch-Edutainment, also dass wir Sparkassenwissen verbinden mit spielerischen Elementen. Mhm. Das sind verschiedene Veranstaltungen, sei es jetzt der Knacks-Kinotag oder eine Poolparty oder Planspielbörse, dann für die Älteren, weil relevant werden und bleiben in allen Altersgruppen, das sind wir nur, wenn wir sichtbar sind und auch wahrgenommen werden. Und das ist gar nicht so einfach, da mit zunehmendem Alter ja auch Social Media ins Spiel kommt. Dann nutzen wir auch diese Kanäle, um die Nähe zu den jungen Kundinnen und Kunden aufzubauen und zu halten. Wir versuchen da Emotionen zu transportieren, zu vermitteln, Nähe, Vertrauen, greifen Unsicherheiten auch auf und transportieren so unsere Marke Sparkasse Marburg-Biedenkopf als Marktführerin und zum anderen aber auch unser Beratungsangebot. Denn wir wissen, Menschen folgen Menschen. Und da sind wir überzeugt, dass wir hier den Unterschied machen können zwischen Social Media, Finfluencern, die alles mit doch einer Distanz vermitteln, können wir persönlich und individuell beraten. Wir wissen und verstehen und kennen unsere Kundinnen und Kunden und haben dann auch die entsprechenden Angebote.
Und dann wissen wir schon beide und natürlich auch viele, die jetzt zuhören, dass es ganz schwierig ist, heutzutage an die jungen Menschen ranzukommen und die auch in der Treue zu halten, weil man doch, du hast es ja vorhin erzählt mit der Gamification, und man kann so spielerisch am Handy ja schon Geld anlegen, Knöpfchen drücken, und da muss ich ja gar nicht mehr unbedingt in die Sparkasse kommen, und das ist alles so einfach in der Online-Welt, und es ist eine Herausforderung für unsere Organisation. Wir sind nah vor Ort, aber wissen das die jungen Menschen zu schätzen. Das wissen sie dann meistens erst ein bisschen später, wenn dann so Anlässe kommen, wo man sagt, ah, jetzt brauche ich eben doch eine Ansprechpartnerin und einen Ansprechpartner. Und dann ist es gut, dass ihr daran arbeitet, an diesem Thema Jugendmarktkonzept. Und mir fällt dazu jetzt noch ein, also ich bin ja sowieso schon älter, ich habe schon einige Krisen in meinem Leben mitgemacht. Gerade junge Menschen haben eigentlich bisher fast nur gute Zeiten mitgemacht. Also so richtige tiefe Krisen, Finanzmarktkrisen. Die letzte war eigentlich 2008, 2009. Klar, wir hatten zwischendurch noch die Schuldenkrise. Wir hatten auch die Corona-Krise. Aber gerade Corona-Krise, da war die Erholung von den Märkten wirklich relativ schnell. Das waren nur ein paar Wochen oder Monate. Und so richtige Krisen hatten wir nicht mehr. Das heißt, gerade junge Menschen, die dann sagen, ach, mir reicht das im Internet. Aber wenn dann mal eine Krise kommt, dann ist es gut, jemanden vor Ort zu haben, wo man Fragen stellen kann und wo man dann auch weiß, da kann ich hingehen. Und muss eben nicht in Panik irgendwie jetzt verzweifeln und kann gelassen bleiben, weil da eine Beraterin, Berater vor Ort ist, der mir hilft.
Ja, das denke ich auch. Und deswegen ist es uns so wichtig, dieses Beratungsangebot zu eröffnen. Denn es wird diese Krisen geben. Wir befinden uns ja in einer Zeit von multiplen Krisen.
Oh ja.
Ja. Wenn wir schauen, die Welt ist sehr, sehr unsicher, und gerade für diese jungen Menschen, die nehmen diese Unsicherheit auch noch ganz, ganz anders wahr, weil sie durch Social Media diese Eindrücke, diese Emotionen viel, viel stärker und in einer viel höheren Schlagzahl ja präsentiert bekommen. Und hier Einordnung zu geben, was bedeutet das für meine finanzielle Ausstattung, für meine finanziellen Möglichkeiten, für meine Zukunftssicherung, das ist uns da sehr wichtig. Und in diesen Lebenssituationen, erster großer Kredit zum Beispiel für den Kauf einer Eigentumswohnung, persönlicher Kontakt, Erfahrung, das ist dann unsere Stärke, die wir hier spielen können.
Ja, und früh genug dann die Menschen auch daran erinnern, wir sind da für euch. Ich muss jetzt doch, weil du das eben mit den multiplen Krisen schon gesagt hast, muss jetzt doch nochmal ganz kurz einen Schwenk machen, weil wir ja erst vor ein paar Tagen jetzt wieder einen Militärangriff hatten auf den Iran dieses Mal. Ich glaube, das ist so ein typisches Ding, wo es dann gut ist, eine Beraterin, einen Berater zu haben. Und wir als Volkswirtinnen und Volkswirte bei der DK-Bank, wir haben natürlich auch jetzt wieder in Folge von dem Militärangriff auf den Iran wieder für uns überlegt. Wir fangen an zu analysieren, zu diskutieren. Am Ende steht aber immer die Frage, hat das Auswirkungen auf meine Geldanlage? Und wenn wir jetzt schon im Podcast kurz darüber reden, in dem Fall wieder, du hast es ja auch gesagt, das ist dann so präsent in den Nachrichten überall und es macht uns Angst. Wir haben uns hingesetzt und überlegt, was bedeutet es für die Weltwirtschaft? Der Iran ist weltwirtschaftlich gesehen einfach ein ganz kleines, unwichtiges Land. Wichtig ist er deshalb, weil er mitten in der ölreichsten Region der Welt ist. Und die eigentliche Frage jetzt in dem Fall wieder, in der Situation ist, was passiert mit dem Ölpreis, was passiert mit unserer Ölversorgung? Und das wird jetzt schon spannend und spannend bleiben, gerade diese zentrale Straße von Hormuz, ob die dann befahrbar bleibt beziehungsweise wieder richtig befahrbar wird für die ganzen Öltanker und ob unsere Ölversorgung dann gesichert ist. Und die zweite Frage ist natürlich auch, gibt es Bombardements von größeren Ölanlagen, sodass die Produktion stillstehen muss? Und das ist der Punkt jetzt wieder an so einem Konflikt, wo wir uns überlegen, was könnte das alles bedeuten? Gibt es Inflation? Gibt es Rohölknappheit? Beobachten wir natürlich auch die Märkte und wir staunen. Ja, es gibt Aktienmarktbewegungen. Klar, natürlich haben die Märkte reagiert, aber sie haben immer noch recht gelassen reagiert. Erstens mal, weil man vorher schon einige Zeit wusste, dass es wahrscheinlich irgendwann einen Angriff auf den Iran gibt. Das war so die letzten paar Wochen, war das schon im Gespräch. Also die Märkte haben sich darauf eingestellt. Auch die Ölproduzenten und Lieferanten wussten schon, irgendwann kommt was. Und zweitens auch, man weiß dann wieder, wenn die Märkte recht gelassen reagieren, okay, Konflikte gibt es überall auf der Welt. Es ist traurig, dass es sie gibt, aber sie kommen und gehen und insgesamt ist die Weltwirtschaft stabil. Das als kurzer Ausflug. Tut mir leid, da muss ich jetzt mal kurz abschweifen. Aber jetzt wieder zu unserem Thema. Nämlich, jetzt gehen wir mal in eine ganz andere Ecke. Nämlich, du hast ja vorhin gesagt, du hast einen Mann und zwei Kinder. Dein Mann macht das mit den Geldanlagen wahrscheinlich für sich. Aber wie macht ihr das denn mit dem Geld für eure Söhne? Habt ihr da schon was angefangen?
Na klar. Und das sind nicht nur wir, die Vorsorge betreiben, sondern auch die Großeltern. Da ist es uns wichtig, dass wir die beiden Jungs altersgerecht an die finanziellen Themen heranführen. Das beginnt halt mit dem Taschengeld, das sie erst in bar bekommen haben. Der Jüngere jetzt immer noch in bar, damit er lernt, wenn das Portemonnaie leer ist, ist auch das Geld ausgegeben.
Wie alt ist der Jüngere?
Der ist 11.
11, okay, ja. Danke schön.
Und er hat ein Sparschwein, da kommt das übrige Geld rein. Und wenn er Geldgeschenke bekommt, kommt das auch in dieses Sparschwein. Mhm. Und jedes Jahr, wie kann es anders sein, zum Weltspartag haben wir das Ritual, dass wir dieses Sparschwein zur Sparkasse bringen. Dann kann er sehen bei mir im Online-Banking, wie sich sein Sparkonto entwickelt. Also das ist dann so diese Mischung, er sieht, es gibt dieses Buchgeld, aber er hat auch das richtige Haptische, Geld in der Hand gehabt. Ja. Das finden wir ganz wichtig, diesen Bezug zu entwickeln, dass es nicht von Anfang an
dieses Abstrakte
ist, oder
in der digitalen
Welt. Ja. Genau. Und der Ältere, der ist diesen Weg auch gegangen, ist jetzt aber digital unterwegs, er hat Online-Banking, er hat eine Sparkassenkarte und zu Schüleraustauschen hat er auch eine Kreditkarte. Wow. Und er macht das wirklich ganz, ganz toll, verantwortungsvoll. Und es freut mich natürlich, wenn ich sehe, dass er Interesse entwickelt, ja, für diese finanziellen Dinge und Fragen stellt. Und wir haben auch schon mal zusammen Aktien gekauft. Und das ist dann ganz spannend zu sehen, wenn er fragt, und zeig mal das Chart, wie hat sich das entwickelt?
Da setzt er sich neben dich und fragt auch mal, oder?
Ja.
Wow. Siehst du, das ist der Unterschied. Wir haben da eine Tochter und eigentlich versuche ich auch immer wieder mit ihr so über das Thema Geld zu reden. Aber jetzt erst so mit fast 19, da fängt sie an, sich ein bisschen dafür zu interessieren. Aber ansonsten, ich habe immer wieder, also Aktien oder sowas, das hat sie überhaupt nichts interessiert. Also das ist dann schon ein bisschen das Klischee, dass Jungs dafür eine stärkere Begeisterung entwickeln, als es Mädchen tun. Oder hast du da einen anderen Eindruck?
Mal schauen, wie sich das entwickelt. Also das waren KI-Aktien, die wir gekauft haben. Die haben wir dann auch wieder schnell verkauft. Mal sehen, ob das ein nachhaltiges Interesse ist. Aber ich finde es wichtig, ihn da heranzuführen und ihm das zu zeigen. Und würde mich freuen, wenn sich das verstetigt. Und der Ältere ist sehr technikaffin mit seinem Online-Banking, mit seinem Handy. Ich glaube, da hat er schon einen guten Zugang dann dazu gefunden. Und wenn du fragst nach Unterschied, junge Mädchen, weiß ich nicht, weil ich auch schon sehe, dass die beiden Jungs sehr unterschiedlich sind. Mhm. Aber ein Unterschied lässt sich feststellen, die beiden Jungs, die gehen nicht so gerne shoppen wie ich. Von daher.
Da hochlebe das Klischee. Und wenn ich das Klischee dann weiterführe, die gehen nicht so viel shoppen, heißt auch, die haben dann mehr Geld, das sie auf die Seite legen können und dann mehr Geld zum Investieren und Sparen, oder?
Ja.
So, ja. Und jetzt wieder zurück zum Ernsten. Nämlich, es ist ja schon so, dass nicht jede Familie genug Geld hat für ihre Kinder. Und auch das ist ja das Thema Sparkasse und Kinder und Jugend. Was würdest du bei Familien sagen, die eigentlich kein Geld haben, das sie beiseite legen können für ihre Kinder? Was macht ihr? Was wird in der Sparkasse dann den Menschen geraten?
Ich finde es wichtig zu vermitteln, dass Sparen und was zurücklegen nichts ausschließlich was für Wohlhabende ist oder auch Wertpapieranlagen, sondern es reicht auch schon ganz, ganz wenig, aber regelmäßig. Und so diese Haltung zum Sparen. Und das finden wir wichtig zu vermitteln, denn schon mit einem kleinen Sparplan, Wertpapiersparplan, kann man Vermögen aufbauen. Wenn dann schwierige Situationen kommen, kann man den ja auch aussetzen. Man hat eine Flexibilität, aber einfach das Wissen darum, dass es wichtig ist, Vorsorge zu betreiben, gerade für die junge Generation, die mal nicht so diese Versorgungssicherheit hat aus den sozialen Systemen, wie wir es heute kennen, ist das doch sehr, sehr wichtig.
Und wenn du kleinen Sparplan sagst, also ganz konkret, ab wie viel Euro fängt man das an oder wie geht das dann?
Du kannst einen Sparplan schon für 25 Euro im Monat anlegen.
Ja.
Aber es gibt ja auch verschiedene Produkte. Du musst ja nicht Wertpapier sparen machen, du kannst ja auch ein klassisches Sparprodukt.
Stimmt, und da kann man beliebig einzahlen.
Wählen, dann auch. Ja. Genau, oder Geldgeschenke zu Geburtstagen. Mhm. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Und wie ist das dann, wenn dann, egal wie reich oder arm eine Familie ist, wenn die beschließt, ach guck mal, wir fangen jetzt mal an, mit dem Kind überhaupt was wirst zu tun, wie läuft das dann konkret ab?
Die Eröffnung geht bei vielen Produkten schon online, also ganz einfach. Und es gibt auch die Möglichkeit der Elternvollmacht, also dass die Eltern sich gegenseitig bevollmächtigen und dann ein Elternteil für das Kind handlungsfähig ist. Das macht den Prozess auch leichter. Und wichtig ist, dass das Geld dann für die Kinder angelegt ist und tatsächlich das Geld den Kindern gehört. Und die Eltern werden nur als gesetzliche Vertreter tätig, in dem Sinne, das Geld für das Kind zu verwalten. Okay. Also die Eltern dürfen es nicht einfach für eigene Zwecke dann verwenden und verfügen.
Und da spricht dann gerade die Juristin, die sagt, also passt da auf, dass ihr auch die Regeln einhaltet. Und Geld, das fürs Kind angelegt ist, gehört dem Kind und darf auch nur für das Kind dann verwendet werden. Ja. Da möchte ich dann nochmal kurz die Erinnerung bringen an alle Zuhörerinnen und auch Zuhörer. Für die Kinder sorgen ist wichtig, aber für euch selbst sorgen ist auch sehr wichtig. Also bitte immer beides tun. Und gerade wenn das Geld knapp ist in der Familie, schaut, wie ihr was beiseite kriegt. Schaut, dass ihr für die Kinder was spart, aber schaut auch, dass ihr für euch selbst mit dem gesunden Egoismus Geld anlegt. Und jetzt, Caroline, noch die ganz persönliche Frage. Wie hältst du es mit deinem Geld?
Ich bin ja Juristin und daher ist die klassische Antwort, es kommt drauf an. Ich habe meine Anlagen danach ausgerichtet, was meine Ziele sind und waren. Sichere Sparanlage und einen Bausparvertrag hatte ich, weil ich Immobilien oder eine Immobilie erwerben wollte. Und daneben längerfristig die Anlage in Wertpapiere für die Altersvorsorge. Und in diesem längeren Anlagehorizont, da sind ja auch Schwankungen dann nicht so tragisch und leichter auszuhalten, sodass man da auch mehr auf die Rendite gucken kann. Ja.
Also gerade für Sicherheit oder für dieses, ich spare für eine Immobilie, da aufpassen, dass die Schwankungen nicht so stark sind, weil es zu einem bestimmten Zeitpunkt dann auch abrufbar sein muss, das Geld. Und das Langfristige, das halte ich auch weiterhin für am sinnvollsten, da mit Wertpapieren was zu machen, weil man da auch eine höhere Ertragserwartung hat als bei dem sicheren Sparen, beispielsweise mit einem Bausparvertrag. Und darf ich noch neugierig sein, in welchem Alter hast du angefangen, dein Geld anzulegen und hat sich auch mal böse erwischt bei Geldanlagen?
Böse erwischt hat es mich in der Tat noch nicht.
Wow.
Und ich habe angefangen zur Konfirmation, da gab es 5 D-Mark-Gutscheine von der Volksbank und von der Sparkasse. Und dann habe ich ein Konto eröffnet und damit ging das los, dass ich gespart habe. Erst das Taschengeld und Geld vom Babysitten und dann vom ersten Jobben. Und das war für mich immer eine positive Erfahrung, eigenes Geld zu haben, zu sparen und sich Wünsche erfüllen zu können. Und das ist so, finanzielle Unabhängigkeit ist mir sehr wichtig. Und das waren so die ersten Schritte, das erste Geld in diese Unabhängigkeit.
Also wenn du jetzt sagst, du hast eigentlich noch keine negativen Erfahrungen gemacht, du bist ja ein paar Jahre jünger als ich, das war dann in dem Fall wahrscheinlich dein Glück. Ich habe ja damals so Ende der 90er Jahre viel angefangen mit Einzeltitelaktien und dann kam ja diese Blase, die geplatzt ist, da hat es mich voll erwischt. Aber ich bin zwar gebranntes Kind, aber ich habe trotzdem weiterhin Aktienanlagen gemacht und da hast du natürlich das Glück, dass du in dem Alter noch keine Wertpapiere gekauft hattest. Gell? Aber du hast gerade eben auch noch das Stichwort Unabhängigkeit genannt und das möchte ich auch nochmal als Motivation mitgeben, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Erspartes Geld, eigenes Vermögen schafft Unabhängigkeit und diese finanzielle Unabhängigkeit schafft Freiheit. Das dürfen wir nicht vergessen und deshalb ist es auch sinnvoll und gut, das eigene Geld anzulegen für sich selbst, aber auch gemeinsam und dass man auch miteinander redet und es abklärt. Wie ist das denn bei euch zu Hause? Macht ihr gemeinsam Geldanlage? Machst nur dein Mann, nur du? Wie habt ihr da das Zusammenspiel?
Die Immobilie haben wir gemeinsam, die Baufinanzierung, das war unser gemeinsamer Traum. Aber Anlage macht jeder für sich und jeder hat sein eigenes Konto, sein eigenes Geld. Und ist so unterwegs. Und das haben wir auch immer schon so gehandhabt, auch als die Kinder klein waren. Ich hatte immer nur ganz kurz Elternzeit. Und so hat sich die Frage von finanziellen Ausgleichen nie wirklich gestellt. Und wir waren immer so unterwegs.
Und das ist aber, glaube ich, weiterhin eher untypisch, dass die Frau dann auch die ganze Zeit auch mit Familie dann finanziell eigenständig bleibt. Ich höre auch ganz oft nach Frauenveranstaltungen, dass die Frauen dann sagen, na ja, aber ums Geld kümmert sich dann doch eher mein Mann. Aber das ist bei euch untypisch einerseits. Andererseits würde ich auch ganz klar sagen, ich finde das vorbildlich und auch gut, dass du das erzählst, auch wieder als Anregung für all unsere Hörerinnen und Hörer. Kümmert euch selbst um euer eigenes Geld, weil es geht ja auch darum, das muss so angelegt sein, dass es zu euch passt und nicht zu eurem Partner oder zu eurer Partnerin. So, jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst das Thema Karriere, deine Karriere, dieses mutig und konsequent Chancen am Schopfe ergreifen und auch das, was mich auch beeindruckt hat, ist dieses, dass du gesagt hast, ist dieses analytische, ich kann alles lernen, ich arbeite mich rein und ich kann das schaffen. Das macht Mut, das möchte ich gerne auch nochmal betonen. Und jetzt vielleicht noch ganz zum Schluss, hast du noch einen Tipp oder irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchtest?
Ich würde gerne den Netzwerkgedanken nochmal aufgreifen. Mhm. Wir haben jetzt auch ein Frauennetzwerk bei der Sparkasse Marburg-Biedenkopf gegründet und unsere Auftaktveranstaltung stand unter dem Motto, stell dein Licht mal auf den Scheffel.
Ha, und, nicht unter.
Und diesen Mut, diese Zuversicht zu vermitteln, das finde ich ganz wichtig und ich habe den Kolleginnen mitgegeben, sei Leuchtturm, kein Teelicht.
Ah, das ist ein toller Spruch, sei Leuchtturm, kein Teelicht. Leuchten und nicht unterkriegen lassen. Und gerade in solchen schwierigen und unsicheren Zeiten, wie wir das ja zurzeit auch haben. Vielen, vielen Dank, liebe Caroline, dass du nach Frankfurt gekommen bist, dass du mit mir jetzt den Podcast Money on Her Mind aufgenommen hast. Es hat mir einen riesengroßen Spaß gemacht, mit dir zu reden.
Vielen Dank, liebe Gabriele. Mir hat es auch sehr viel Freude gemacht.
Und das war's auch für heute mit Money on Her Mind. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch einfach und empfehlt uns weiter. Und falls ihr Fragen zu dieser Folge habt oder auch allgemein zum Thema Geldanlage oder auch Karriereideen, Wünsche, dann schreibt uns einfach an podcast@dk.de. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder reinhört. Macht's gut und bis bald.